Ich habe heute mal zum Anfang, zum Einstieg ein Bild mitgebracht, von sehen wir hier vorne. Weiß nicht, ob jemand damit was anfangen kann. Es gibt ein Kleiderlabel, sagt man, glaub. Es war einmal, Katja Weibel aus Stuttgart macht es. Erkennt ihr, woraus diese Röcke gemacht worden sind? Jawohl. Kennschutz? Nein? Ah, okay. Genau, nämlich, darauf habe ich ein bisschen gehofft, dass man diese Muster kennt. Also manche kennen das noch so, die Oma hatte noch so eine Kittelschürze und die hat die immer angehabt. Bei allem, immer und überall. Ich weiß nicht, wer von den Hausfrauen heute noch so eine Kittelschürze hat. Die wenigsten wahrscheinlich. Aber ist ja eine tolle Idee, da was draus zu machen. Ich weiß, diese Röcke würden vielleicht doch wieder welche kaufen, die diese Kittelschürzen auf keinen Fall kaufen würden. Aber eine tolle Möglichkeit, aus etwas, was man nicht mehr gebrauchen kann, was zu machen. Nochmal was hier. Ein Schreiner, Stefan Flick aus Herxesheim, der nennt seine Möbel Kulturessenzen. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, woraus das gemacht ist. Aus? Genau, aus Dachbalken oder aus vor allem dort in Herxheim, aus Balken von Fachwerkhäusern. Also Balken, die eigentlich weggeworfen werden, mit denen man eigentlich nichts anfängt oder kaum noch was anfängt, da macht er Möbel draus. Er macht also aus dem, was andere wegwerfen, wieder was Gutes draus. Oder was Schönes, was man gebrauchen kann. Ein drittes Bild, weiß nicht, ob ihr erkennt, was das ist. Also dieser chinesische Künstler nennt also dieses Werk Lemitka. Wenn man es rückwärts liest, erkennt man, woraus das gemacht ist. Aus Actimel-Becher. Also Actimel ist so Joghurtgetränk, ganz gesund, glaube ich. Bestimmt, Joghurtgetränke sind immer gesund. Und er macht also solche Kunstwerke draus, entweder Schmuck, das sieht dann so aus. Also das ist ein Actimel-Halsband. Finde ich, ja, kann man anziehen, muss man aber nicht unbedingt. Ja, genau, das kommt auch, ne, andere Länder, andere Sitten, von daher. Genau, aber ich weiß nicht, ob ihr mit diesem wisst, wie das heißt, was die machen. Es gibt also wohl mehrere Künstler, die aus so alten Sachen Dinge wieder aufbauen. Upcycling, genau. Ihr seid ja voll informiert. Upcycling, genau. Eine tolle Sache eigentlich, ne, mit Dingen, die Leute wegwerfen, was draus zu machen, was man wieder gebrauchen kann. Ich bin auf dieses Thema oder auf diese interessante Sache mit Upcycling gestoßen, beim drüber nachdenken über den Predigttext, über das Thema von heute. Und so gut es ist für die Sache in unserer Zeit, in unserer Welt, für dieses, dass wir oft ja doch sehr verschwenderisch leben und dann sinnvoll ist, aus Sachen, die man eigentlich wegwirft, was draus zu machen. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Künstler, die das wohl so machen, die dann im Schrottplatz gucken, was gibt's denn, wo kann ich was draus machen und das dann auch gar nicht verbergen wollen, wo das her ist, dass das vom Schrottplatz ist, aber sie machen was Tolles draus. Upcycling. Also was wieder draus zu machen, ist jetzt die Frage, passt das auch auf unseren Glauben? Ist denn Glaube auch so Upcycling? Ist Glaube auch, Beziehung zu Jesus, auch dazu da, dass unser Leben, das was so da ist in unserem Leben, abgecycelt wird, ein bisschen besser gemacht wird? Ich glaube nämlich, wenn wir das auf unseren Glauben beziehen, dann kriegen wir Probleme. Wenn wir es auf unser Leben, auf unser geistliches Leben beziehen und Glaube als ein Upcycling, ein Verbessern von was Altem verstehen, dann kriegen wir Probleme mit unserem Glauben. Und ich merke, ich habe damit das auch zu tun in meinem Leben. Oft genug denke ich auch, Glaube so, dass Glaube etwas ist, was eben das, wo ich nicht so recht, nicht weit genug komme oder wo ich so meine Schwächen habe, dass da dazu der Glaube da ist, um das abzucyceln, um das besser zu machen, um mein Leben einfach dann toller zu machen. Also das, wo ich nicht mitkomme oder wo ich nicht gut genug bin, da das abzucyceln. Ich glaube, darum ging es auch ein Stück weit zunächst mal Nikodemus, als er zu Jesus gegangen ist. Und ich lese uns mal diese Verse, bekannte Verse aus Johannes 3. Und ich glaube, dem Nikodemus ging es zunächst mal auch um eigentlich Upcycling. Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, sagte Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, mit welcher Frage Nikodemus kam. Das ist für mich das größte Geheimnis in dieser Geschichte, dass Nikodemus ja nur kommt und Jesus das sagt, was er von ihm gehört hat und was er über ihn denkt. Und Jesus dann mit so einer, finde ich, schweren, tiefgründigen Antwort antwortet auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. Denn Nikodemus stellt ja gar keine Frage. Er kommt und sagt, Jesus, wissen, du bist der, der großes, also Wunder tun kann und du bist von Gott. Er stellt gar keine Frage. Er sagt ja nicht, wie muss ich leben, damit es richtig läuft. Nein, Jesus sagt ihm gleich diese deutliche Aussage, du musst von neuem geboren werden, die er nicht versteht. Ich spekuliere mal. Ich glaube, der Nikodemus war schon, der war ja Pharisäer, das heißt in diesem Text, der wollte zu Jesus gehen und hat Jesus ja verehrt in gewisser Weise. Er sagt, ja, du kommst von Gott, du bist ein ganz besonderer Mensch. Und dass der Nikodemus zu Jesus kommt, um noch ein bisschen neue Erkenntnisse zu bekommen. Noch ein bisschen mehr Durchblick in das eine oder andere Problem, das er vielleicht im Alten Testament in der Auslegung seiner Bibel hatte. Noch ein bisschen mehr drauf, also so ein Upcycling. Ein bisschen besser machen. Der Nikodemus war schon recht gut, war schon jemand, der nach jüdischen Maßstäben gut gelebt hat und viel wusste. Und er kommt, glaube ich, hier, um das noch mal ein bisschen aufzupushen. Und Jesus macht ihm gleich deutlich und sagt, nee, es geht hier nicht um irgendwie ein bisschen besser werden, um etwas schöner, was schöner machen zu. Nein, es geht darum, neu geboren werden. Ganz was Neues. Da muss ganz was Neues anfangen. Wer nicht von Neuem geboren wird, jetzt macht es sofort deutlich, es geht nicht darum, mit Jesus, wenn Nikodemus zu Jesus kommt, wenn wir über unseren Glauben nachdenken, dass Jesus uns einfach noch ein paar Gedanken und tolle Ideen anbietet, wie unser Leben ein bisschen besser funktionieren kann. Also sprich, ich zeige euch Vergebung und wenn ihr möchtet, dann wendet das doch in eurem Leben an, weil wenn ihr Vergebung lernt und wenn ihr Vergebung lebt, dann kommt ihr ein bisschen besser miteinander zurecht. Dazu ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist auch nicht gekommen, um Liebe zu bringen, so als Konzept, nochmal obendrauf über das, also da, wo dir die Liebe fehlt, da, wo du zu schwach bist, da hätte ich noch einen Vorschlag, nimm doch diese Liebe, die Gott für dich hat und diese Liebe, die ich dir zeige und dann machen wir das noch ein bisschen besser, das, wie du liebst, wie du mit anderen umgehst. Ist auch nicht so. Glaube ist auch nicht das Konzept, nochmal eine Idee zu sagen, Ewigkeit. Ewigkeit ist doch eine tolle Idee zu wissen, dieses Leben endet irgendwann und ist danach viel schöner, viel besser. Und das, da fühlt man sich doch gleich viel besser, wenn man weiß, wo gehe ich hin mit all den Fragen und wenn ich weiß, ich kriege auf die unbeantworteten Fragen eine gewisse Antwort. Also nochmal sowas, um das Leben einfach bequemer oder schöner, verständlicher zu machen. Dazu ist Glaube nicht da. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus eurem Leben. Ich kenne das aus meinem Leben, dass ich das manchmal so lebe, dass ich vieles selber probiere und vielem dran bin und dann, wenn ich merke, oh, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt schwierig, jetzt stecke ich da irgendwo fest, eigentlich wollte ich da noch eins weiter, genau, jetzt stecke ich wo fest, dass ich dann zu Gott komme. Das hört man immer wieder, habt ihr vielleicht auch schon so gemacht und kennt es, wenn es ums Thema Gebet zum Beispiel geht. Da hört man oft, dass man sagt, und dann fiel mir irgendwann ein, dass ich dachte, ich könnte ja eigentlich noch beten. Stimmt, ich könnte ja Gott noch fragen. Jetzt bin ich echt am Ende mit all meiner Kraft, mit meiner Weisheit. Jetzt kommt mir das, jetzt könnte ich doch den Glauben doch mit einsetzen, damit ich vorankomme. Also ich kenne das in meinem Leben manchmal, dass man Wursteln ist. Oder für andere ist vielleicht manchmal Glaube das, was am Sonntag ist. Unter der Woche im Alltag, da kommen wir schon alleine zurecht und da machen wir es auch so, wie wir denken und wie es uns am nächsten ist. So leben wir, so machen wir die Arbeit, so tun wir all das, was dran ist. Und dann am Sonntag, dann gehen wir in den Gottesdienst, dann tun wir was für unsere Seele. Also das, was ich nicht schaffe, was ich nicht kann, das macht, soll Gott bitte noch oben drauf tun und noch was dazu tun. Und für andere ist Glaube dazu da, um das Lebensgefühl ein bisschen zu verbessern. Zu sagen, jetzt weiß ich, wo ich hin kann mit all meinen Sorgen und Nöten und Problemen und das ist so schön. Glaube oft so als ein Upcycling von unserem eigenen Wesen, noch ein bisschen Veränderung im Charakter und es ein bisschen besser machen, dann ist Glaube da. Aber ich glaube, bin überzeugt davon, wenn wir Glaube so verstehen, dann kommen wir ganz schnell an unsere Grenzen. Dann kommen wir ganz schnell an die Grenzen, wo wir merken, Glaube ist irgendwie nicht so, ja, so richtig Kraft steckt da auch nicht dahinter und so richtig voll ab geht's da auch nicht. Aber das, was Jesus zu Nikodemus hier sagt, das ist ja was radikal anderes. Ganz was anderes. Er sagt, du musst von Neuem geboren werden. Und der Nikodemus kapiert es ja ein Stück weit und sagt, wie soll das gehen? Ich kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurückgehen. Wie soll das zugehen? Aber Jesus macht es deutlich. Es geht um eine Neugeburt, um was ganz Neues. Dort, wo wir mit Jesus leben, wo wir den Glauben in unser Leben hineinlassen, dort passiert was ganz Neues. Du musst von Neuem geboren werden, um zu Jesus gehören zu können. Das ist dieses Radikale in diesem Vers. Es ist kein Upcycling eines Lebens, das eigentlich schon ganz gut ist, eigentlich schon soweit ziemlich in Ordnung, aber eben noch ein bisschen Rest fehlt. Und das macht jetzt Gott. Nee, unser altes Leben, unser Leben ohne Gott, da ist die Bibel ja sehr deutlich, was dieses Leben, wenn sie dieses Leben beschreibt. Paulus schreibt es im Epheserbrief zum Beispiel, Epheser 2, ihr wart tot durch die Übertretungen, eure Übertretungen und Sünden. Da meint er die Heiden, weil er da an die Heiden und die Juden schreibt. Er meint also die Heiden, die ohne Gott gelebt haben. Er sagt, für das, was wirklich wichtig ist, für das, was geistlich eigentlich da ist, für das, was Gott für euch gedacht hat, da wart ihr tot. Wer Jesus nicht hat, wer keine Beziehung zu Gott hat, der ist geistlich gesehen tot. Oder nochmal im Epheser 4, Vers 22 sagt Paulus, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Unser altes Wesen ohne Gott, das eigene Ich, richtet sich zugrunde. Und nicht nur sich, sondern andere mit. Wir leben das in dieser Welt, wie Menschen, der Mensch, der ohne Gott lebt, wie der andere und alles zugrunde richtet. Es bringt nichts, unser Leben, unser eigenes Leben so ein bisschen abzucyceln, ein bisschen was besser zu machen, aufzubessern. Nein, Paulus schreibt davon, dass es nötig ist, dass wir unser Leben, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Gedanken, unser eigenes Können, unser eigenes Wissen erkennen, dass es keinen Wert hat. An einer anderen Stelle schreibt Paulus, ne, ich achte alles das für Dreck. Luther schreibt für Kot, für Scheiße. Und alles meint da in diesem Fall ja nicht meine ganzen Sünden, sondern alles das, was ich geistlich und wunderbar an Theologie gelernt habe und an Dingen gemacht habe und wie toll ich war. Alles nichts im Vergleich zu dem, was Gott mir schenkt. Es braucht etwas ganz Neues und das ist das, was Paulus auch im Korintherbrief schreibt. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder Hoffnung für alle, gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Eine neue Schöpfung steht da im Griechischen, das Wort. Eine neue Schöpfung. Wer zu Jesus gehört und zu Jesus kommt, der ist eine neue Schöpfung. Der musste alles andere abgeben, Gott zurückgeben und mit seinem Leben zu Gott kommen, weil er gemerkt hat und weil er merkt, alles, was ich irgendwie aufweisen könnte, bringt mich nicht vorwärts bei Gott. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so gesehen hast für dich, ob du es vielleicht schon mal so gemacht hast, wirklich, ob Bekehrung das für dich hieß, alles Gott hinzuschmeißen, sagen, hier hast du das ganze Zeug von meinem Leben, was ich bisher konnte und gemeint habe zu können und mach du was ganz Neues draus. Es gibt eine interessante Geschichte von Ernst Modersohn, einem Evangelisten. Der hat wird erzählt, bei einer Evangelisation kam eine Frau zu ihm, die sich bekehren wollte. Und dann fragt er sie, also nach der Veranstaltung ins Gespräch, im Zelt vielleicht, nebendran oder wo auch immer, warum wollen Sie sich denn bekehren? Haben Sie gesündigt? Fragte er sie. Nein, sagt sie dann, ich bin immer eine ordentliche Frau gewesen. Und ganz entrüstet sagt, und Modersohn fragt sie dann, sagt, also Sünderin sind sie keine. Und dann sagt Modersohn, ja, dann brauchen sie sich auch nicht bekehren. Sollte heute mal jemand machen in der Seelsorge. Wenn jemand kommt und sagt, ich möchte an Jesus glauben, so sagen, ja, warum? Ach, nicht wegen deinen Sünden? Dann überlegen wir nochmal. Die Geschichte geht noch weiter. Also lässt die nicht einfach stehen und sagt, hier, tschüss. Sondern er sagt dann zu dieser Frau, ich gebe Ihnen einen guten Rat. Gehen Sie nach Hause und fragen Sie Gott ernsthaft darum, bitten Sie Gott ernsthaft darum, dass er Ihnen zeigt, was in Ihrem Herzen drin ist. Was Ihr altes, was Ihr Leben wirklich ausmacht, was wirklich da ist. Und die Frau geht dann nach Hause, nach zwei Tagen kommt sie wieder mit einem verweinten Gesicht und sagt, ach, ich habe Ihren Rat befolgt und ich bin erschrocken über all dem, was Gott mir gezeigt hat über mein eigenes Leben. Ich bin, und ja, dann im weiteren Gespräch, ich bin eine Sünderin. Das ist ja da aufgegangen. Ihr ist aufgegangen, ich habe nichts zu bringen, nichts, was ich irgendwie Tolles hätte oder was auch immer, sondern sie ist vor Jesus in gewisser Weise hingekommen, hat ihr ihr Leben gebracht, hat alles Kot, alles nix. Bitte nimm du's und mach du was draus. Ich glaube, solange wir denken, so schlechter Kerl bin ich noch nicht. So schlimm bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, da fehlt uns was, wenn wir uns dann Jesus zuwenden und wenn das alles ist. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir in unserer Zeit heute sehr schnell und oberflächlich sind, wenn es darum geht, dass ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, zu Jesus dazukommt. Wenn jemand zu Jesus kommt, weil er sagt, ich möchte ein besseres Leben haben und ist mir alles ein bisschen blöd, aber wenn ich Glaube habe, dann wird es ein bisschen besser. Glaube ich, ist nicht die richtige Motivation. Aber wenn jemand kommt und sagt, ich habe so viele Probleme in meinem Leben und ich möchte mit meinen Problemen einfach besser zurechtkommen, deshalb will ich glauben, auch das ist zu wenig. Jesus, dass wir zu Jesus kommen, dass wir an Jesus glauben, ist die letzte Rettung, die letzte Rettung, ist die letzte Chance meines Lebens, damit mein Leben besteht vor Gott. Damit mein Leben nicht einfach nur dahin vegetiert und vergeht und dann ich sterbe und dann ist es vorbei. Unsere einzige Chance ist das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das ist das, was wir im Abendmahl gefeiert haben. Weil ohne Jesus ist es sinnlos, unser Leben. Und ohne Jesus, ohne dieses, ich muss ein neuer Mensch werden, ich will ein neuer Mensch werden, ich will alles, was ich bisher gemacht habe, abgeben, wird mein Glaube zu oberflächlich sein. Und dort, wo wir hier, glaube ich, zu oberflächlich sind, erleben Menschen keine Wiedergeburt, sondern ein Upcycling ihres Lebens. Ja, es fühlt sich vielleicht dann besser an und vielleicht schöner und ich habe Gemeinschaft und das alles. Aber Jesus, geht es nicht darum, dass mein Leben besser wird im Sinne von, dass ich es besser anfühle, dass ich weniger Probleme habe, dass ich weniger Schwierigkeiten habe, dass es schöner ist. Darum geht es Jesus überhaupt gar nicht. Wenn er in diese Welt kommt, wenn er in diese Welt kommt, für unsere Sünden stirbt und aufersteht. Es geht Jesus darum, dass wir gerettet werden. Dass wir eine Zukunft, eine wirkliche Zukunft in der Ewigkeit haben. Nicht nur ein besseres Gefühl, weil wir denken, dass die Ewigkeit was Schönes ist. Er möchte, dass wir, deshalb ist er gekommen, dass wir gerettet sind. Und dazu braucht es Wiedergeburt und da reicht nicht Upcycling. Da reicht es nicht, dass Jesus ein bisschen was besser macht. Und Jesus macht es ja auch deutlich, wie Wiedergeburt geschieht. Hab's hier nochmal genau, weil Nikodemus ja zu Recht fragt, die Frage würden wir wahrscheinlich auch so stellen, sagen, hä, wie soll das funktionieren? Und dann sagt Jesus ja, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Wie geschieht denn das, diese Wiedergeburt, diese neue Geburt? Wie passiert das denn? Und Jesus macht das hier deutlich, durch Wasser und Geist. Jetzt bin ich allerdings davon überzeugt, dass das heute oft falsch verstanden wird, weil mit Wasser oft die Taufe gemeint ist, die praktische Taufe, wenn jemand untergetaucht wird oder als Kind mit besprengt wurde. Aber da geht es um was anderes. Im Epheser 5, 23 heißt es nämlich, dass Jesus uns gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Im Wort Gottes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das, was uns Menschen, was einen Menschen auf das hinweist, wie er wirklich ist. Unter anderem. Im Wort Gottes erkennen wir, dass wir Sünder sind, dass wir Verlorene sind, dass das, was ich selber bringe und Gutes in das Leben einbringe und tun könnte, damit es irgendwie besser wird, nichts ist. Und das, wo ein Mensch sich von der Bibel, vom Wort Gottes her erkennt, wie diese Frau, die das auch durch den Geist Gottes erkannt hat und da vielleicht auch in der Bibel gelesen hat, hat sie erkannt, ich bin Sünder. Und das erkennt ein Mensch, wenn er das Wort Gottes ernst nimmt, die Bibel ernst nimmt, auf sich anwendet und dann nicht Abstriche macht und sagt, naja, es ist vielleicht nicht so gemeint gewesen und so streng darf man es nicht sehen. Nee, wer es war und wer das Wort Gottes ernst nimmt, wird erkennen, ich bin Toter von dem, was ich selbst alles tue. Und dann wird draus Buße und Umkehr folgen, sagen, ich brauche Rettung, ich brauche was anderes, wie einfach nur was Besseres, was obendrauf auf mein Leben. Und dann ist das ist Buße und Umkehr, das ist Bekehrung. Und dann ist das, was geschieht, dass der Heilige Geist die Wiedergeburt geschenkt und neuen Menschen draus macht aus dir. Wie war das bei dir damals, als du dein Leben Jesus gegeben hast? War es ein, Herr Jesus, bitte upcycle mich ein bisschen, mach mich ein bisschen besser, ich fühle mich nicht gut? Oder war es, ich will hier sterben. Alles das will ich, bringe ich dir. Was? Bitte rette mich, ich habe sonst keine Chance. Ich glaube, es ist gut, das sich wieder mal neu bewusst zu machen, weil das ändert nämlich auch etwas an dem, wie wir unser Leben, unseren Alltag leben als Christen. Ob wir als Menschen, die abgecycelt sind, ob ich so meinen Glauben lebe oder ob ich meinen Glauben lebe als einer, der gestorben ist. Ich habe so intern den Titel für diese Predigt, Gestorbene leben anders. Gestorbene leben anders. Wie war das bei dir? Und vielleicht ist der eine oder andere auch hier, der heute sagt, bisher habe ich noch nicht wirklich kapituliert vor Jesus. Ich habe bin immer noch stolz in gewisser Weise auf das, was ich alles kann und bringe und einbringe, auch jetzt. Dann ist die Möglichkeit, das Jesus zu geben, neugeboren zu werden. Weil neugeborenes Leben ist etwas anderes, wie aus eigener Kraft, aus sich selber rausleben. Denn das, zwei Punkte noch, das neue Leben, Gestorbene sind neu und Gestorbene in diesem Sinne, Gestorbene handeln neu. Zwei Komponenten, zwei Aspekte des neuen Lebens in Jesus. Wir sind, wer gestorben ist, ist etwas Neues, ist eine Neugeburt. Ist jemand anderes, wie er vorher war. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, dann bist du jetzt ganz neu. Du bist jetzt ein Heiliger. Das ist dein Sein. Das ist deine Position, deine Stellung vor Gott. Du bist ein Heiliger. Du bist gerecht, neugeboren in Gerechtigkeit hinein. Du bist ein Kind Gottes. Das bist du, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast und gesagt, ich brauche dich. Leider passiert es ja heute noch sehr oft, oder mir passiert es sehr oft, euch vielleicht auch, vielleicht auch nicht, weiß nicht, aber ich definiere oft noch mein Sein über das, was ich tue. Da gibt es 1-2 Wochen vielleicht im Leben, ja, die gibt es öfters, aber mal so eine gewisse Zeit, da fällt mir es so schwer, Bibel zu lesen, und dann zweifle ich dran, ist mein Glaube echt? Nein, das ist, wer wiedergeboren ist, in einem neuen Sein. Ein anderer erzählt vielleicht nicht von seinem Glauben, wie er denkt, das müsste er, und dann zweifelt er an seinem Sein. Nein, du bist ein Kind Gottes, trotzdem. Nicht das, was wir tun, bestimmt das, wer wir sind, sondern das, was Jesus getan hat, bestimmt, wer wir sind. Also wenn du diesen Start mit Jesus gemacht hast, dann bist du ein Kind Gottes. Mir ging das so mit 17 auf einer Freizeit, das schon ein paar Mal erzählt, aber es sind auch Gäste heute hier. Mit 17 war vorher zum Glauben gekommen, mich für Jesus entschieden, aus diesem raus zu sagen, ich habe echt keine Chance. Aber mit 17 war nochmal, sagte einer auf einer Freizeit, bei so einer Zeugnisrunde, komm, erzähl du auch was. Ich so, nee, ich erzähl nichts. Einmal, weil ich nicht vor vielen Leuten reden wollte, und zum anderen, weil ich in dieser Phase war, wo ich dachte, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt echt Christ bin. Weil ich noch gesehen habe, so vieles läuft noch nicht richtig. Ich mache noch so vieles falsch. Und das war dann interessant. Er hat mir dann danach nochmal gefragt, gesagt, ja, aber du bist doch Christ. Ich gesagt, weiß nicht so richtig, also ich merke da nichts davon, in meinem Leben verändert sich nichts, ich mache noch so viel falsch. Und er hat mir dann Johannes 1, Vers 12 deutlich gemacht und gezeigt als Bibelvers, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und da wusste ich, ja, ich habe Jesus aufgenommen in mein Leben, ich habe Jesus eingeladen in mein Leben, und ich glaube an das, was in der Bibel steht über Jesus. Und dann hat er mir das so deutlich gemacht und gesagt, dann bist du ein Kind Gottes. Das ist alles, was es braucht, um ein Kind Gottes zu sein. Es hat mir so die Heilsgewissheit, dass ich dessen gewiss bin, dass ich zu Jesus gehöre, mir geschenkt. Unser falsches, sündiges Verhalten verändert nichts an dem Sein. Aber das bin ich mir dann vor allem bewusst, wenn ich bewusst bin, mir bewusst bin, ich war nicht nur upcycled, bin nicht nur ein bisschen besser gemacht, sondern ich bin ganz neu. Und zum anderen natürlich, wer ganz neu ist, die zweite Komponente gehörte dazu, das Handeln. Ja, natürlich. Das Handeln bestimmt nicht, wer ich bin, aber trotzdem gehört das Handeln zu meinem Sein dazu. Wenn ich ein neuer Mensch bin, wenn ich ein Kind Gottes bin, ja, dann gilt es immer wieder darum zu kämpfen, zu glauben, Jesus zu vertrauen. Jakobus schreibt es, ein Glaube, der keine Werke hat, ist tot. Das gehört zusammen. Und darüber spricht Paulus im Galaterbrief, denn ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe oder damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und mich, das fehlt hier, und mich selbst für mich dahingegeben, damit ich Gott lebe. Ja, das ist diese Herausforderung, der wir immer wieder drinstehen, für Gott zu leben. Sprich, wer gestorben ist, der hat auch, und das, der hat auch seine eigenen Vorstellungen, Wünsche vom Leben mitsterben lassen. Ist jetzt neue Geburt, durch den, der hat den Geist Gottes in seinem Leben, und dem ist jetzt wichtig, was Gott will, was Gott wichtig ist. Der strebt danach, der bemüht sich darum, den Willen Gottes zu tun. Der ist nicht damit zufrieden, wenn es nicht so ist. Vielleicht ist der Alte, als ein Beispiel noch sozusagen, wenn es heißt, wenn ich einen Nachbar habe, mit dem ich mich schwer tue, dann weiß jeder Christ, oh, ich soll meine Feinde lieben, aber schwierig. Der alte Mensch oder der fromme Mensch, der abgeseigelt ist, der wird sich anstrengen, der wird sagen, jetzt probiere ich es, und irgendwann wird der sagen, wisst ihr was, der Nachbar ist einfach blöd. Ich mag nicht mehr, Schluss, aus, fertig. Ich tue nichts mehr Gutes dazu. Ich glaube, der wiedergeboren ist, der hat den Geist Gottes in sich, der wird es versuchen, der wird sagen, ich lasse das, das darf nicht so sein, das darf nicht so bleiben. Ich will, dass sich da was verändert. Ich bin nicht zufrieden mit diesem Zustand. Und dann bitte ich Gott darum, dass ich sage, Gott, hilf du mir, da wirklich was zu verändern in meinem Leben, in meinem Verhalten. Und dann wird er wieder diesen Schritt gehen, vom Geist Gottes getrieben, auf die Person zuzugehen. Wenn er versagt hat, ja, was mache ich dann? Dann gehe ich zum Kreuz und sage, ja, Jesus, ich weiß, ich kann es nicht. Bitte wirk du es in mir. Und dann fange ich wieder an bei A. Bin ich zufrieden, sondern bitte Gott ernsthaft drum. Und so erleben wir dann, so erlebe ich dann, dass sich was verändert in meinem Leben. Weil ich es nicht aus eigener Kraft tue, sondern aus dem raus, dass Gott das macht, dass ich ein neuer Mensch geworden bin, mit neuen Wünschen, neuen Zielen, neuem Motto für mein Leben. Und dann nicht mehr zufrieden bin, wenn es anders ist. Und eben dann erlebe, wie Jesus in mir das wirkt. Einmal das Wollen und wie er mir hilft zu lernen und dann auch das Vollbringen zu lernen und zu tun. Das ist manchmal vielleicht ein langer Weg. Aber es ist ein neuer Mensch, der durch den Geist Gottes neu geprägt ist und durch den Geist Gottes neu geführt wird. Ich möchte beten. Ja, Herr Jesus, du bist in diese Welt gekommen, um uns neu zu machen. Und du siehst, wie das jeder Einzelne für sich bisher gemacht hat, ob er dich und den Glauben braucht, um es ein bisschen besser zu machen, oder ob er schon gestorben ist, sich dir ganz gegeben hat und du ihn neu hast machen können, dass er neu geboren ist. Jesus, ich danke dir, dass wir in einem neuen Sein sind in dir, dass das, wie wir handeln, nicht das bestimmt, wer wir sind. Ich bitte dich aber auch, hilf uns, dass unser Sein auch das bestimmt, wie wir handeln. Und immer mehr dorthin verändert hat. Da sind wir am Wachsen, da brauchen wir deine Kraft und deine Hilfe. Hilf du da dazu. Danke, Herr, dass du uns neu machst und nicht nur irgendwie verbesserst, sondern dass wir ganz was Neues sind und dass du der bist, der unser Leben rettet und uns die Ewigkeit ermöglicht und wir in deiner Gegenwart sein werden für immer. Danke für das, was du wirkst in unserem Leben und immer wieder wirken willst und tust. Amen.